Hier ist Kreisab, euer Handball-Podcast mit Analysen der Experten, Stimmen der Beteiligten und allen Informationen rund um den besten Sport der Welt. Mit eurem Gastgeber Sascha Staat.
Die nächste Woche steht an und es ist eine besondere Woche, denn es startet ein Turnier im eigenen Land. Und das haben wir ja in den vergangenen Jahren durchaus regelmäßig so gehabt. Aber ich freue mich, dass es jetzt auch endlich wieder ein Frauenturnier in Deutschland gibt. Und damit hallo und herzlich willkommen zur nächsten Episode von Kreisab. Und ich sage auch direkt mal hallo und herzlich willkommen an meinen Gast, an Björn Parzen. Hallo Björn.
Hallo Sascha, schönen guten Tag.
Tja, was soll ich sagen? Also, ich freue mich natürlich auf die Handball-Weltmeisterschaft der Frauen in Deutschland und den Niederlanden. Darauf blicken wir gleich relativ ausführlich, aber wir müssen mit einem anderen Thema starten, lieber Björn. Denn in Leipzig gab es eine große Veränderung. Im vergangenen Sommer ist Raúl Alonso als Cheftrainer in die Messestadt gekommen und es gab auch seit Beginn des Jahres mit Bastian Roschek einen neuen Sportdirektor und man dachte, okay, gut, das wird eine interessante Nummer. Jetzt haben wir Ende November und die Leipziger haben immer noch kein Spiel gewonnen und deswegen haben sie sich entschieden, den Trainer zu wechseln. Frank Carstens ist jetzt an Bord und da kann ich euch sagen, da kommt jetzt nächste Woche eine Folge mit Frank Carstens, die ich aufgenommen habe, als das noch nicht offiziell war und ich glaube, als es auch noch keine Gespräche gab. Wir haben uns nämlich ausführlich unterhalten über sein Engagement in den USA. Er hat ja ein Team aus Los Angeles bei so einem Turnier in Chicago trainiert und das hört ihr dann in der kommenden Woche. Sehr, sehr kurios, aber wir haben auch über andere Themen gesprochen, also macht euch da keine Sorgen, dass das inhaltlich nicht mehr passt, das ist alles okay so, aber natürlich trotzdem kurios und es gibt auch nicht mehr die Position von Bastian Roschek, denn Carsten Günther möchte jetzt wieder näher an die Mannschaft heranrücken. Wie war denn jetzt erstmal so in den vergangenen Wochen und Monaten deine Sicht von außen auf den SC DHFK Leipzig, denn das hat Carsten Günther ja selbst so gesagt, die Tabelle lügt nicht.
Ja, es sind leider die Mechanismen des Marktes. Also ich kenne Raúl Alonso sehr gut. Wir haben uns häufiger mal unterhalten. Auch als er zum Beispiel bei Brest, bei Mechkow Brest der Trainer war und dann wieder zurück nach Deutschland kam, nach Erlangen. Und ein sehr fähiger Trainer. Aber Carsten Günther hat natürlich recht, die Tabelle lügt nicht. Und sie sind Tabellenletzter, sie sind sieglos, stehen allerdings im Pokalviertelfinale. Aber ich hätte gehofft, dass man ihm mehr Zeit gibt. Aber nach irgendeinem Punkt musst du als Vereinsleitung dann auch sagen, wir müssen irgendwas machen, denke ich mal. Und leider ist es dann eben so, dass es den Trainer trifft, in dem Fall dann auch die sportliche Leitung. Ja, ich bin dann gespannt, wie dieses neue Duo Frank Carstens und Carsten Günther dann arbeitet. Frank Carstens, mit dem ich auch gesprochen hatte über sein Engagement in Los Angeles, hat immer gesagt, das ist für mich eine Interimsache. Wenn ich wieder einen Posten in der Bundesliga oder in einem Top-Zweitligisten habe, würde ich auch sofort wieder zurückgehen. Da gibt es auch eine Ausstiegsklausel in seinem Vertrag. Und die hat er jetzt eben gezogen. Ja, also ich sag mal, es ist natürlich nicht leicht, so eine Mannschaft zu übernehmen. Sie hatten einige Verletzte und dann haben sie wirklich einige Spiele auch mit Pech verloren. Aber ich glaube, so der Knackpunkt war dann diese 1:10 Serie oder wie es war in Minden, als sie geführt hatten und dann auch in Minden verloren hatten. Und das Schlimme ist, dann bist du als Verein gezwungen. Du hast natürlich verschiedene Interessen in einem Verein, die wirtschaftlichen, die sportlichen. Du musst deinen Fans erklären, du musst deinen Sponsoren erklären, du musst auch mit deinen Spielern reden. Und dann ist es eben leider so, dass dann, wenn eine Entscheidung getroffen wird, die meistens dann gegen den Trainer ist.
Sie haben ja jetzt auch keine Alternative mehr gehabt. Machen wir uns nichts vor. Es waren 12 Spiele zu dem Zeitpunkt absolviert, 2 Unentschieden. Und da waren sie bei einem Unentschieden, ich glaube beim Bergischen HC, noch relativ gut bedient mit dem Punkt, das Spiel hätten sie eigentlich verlieren müssen und das andere Unentschieden, das habe ich jetzt gar nicht mehr im Kopf, aber de facto, wenn du 12 Spiele, also gut ein Drittel der Saison, kein einziges Spiel gewonnen hast, dann ist der Hebel, an dem du drehen kannst, ist der des Trainerpostens. Das ist ja nicht so, dass du dann die halbe Mannschaft austauschen kannst, das ist ja nicht möglich. Du kannst nachverpflichten, aber du kannst ja nicht mal eben die Hälfte des Kaders austauschen. Ich frage mich allerdings, Björn, wenn du siehst, wer da vorher Trainer war, ein Trainer aus Island, ein ganz anderer Stil, dann holst du Raúl Alonso, der diesen spanischen Stil ja auch verinnerlicht hat, der ganz, ganz anders ist. Also da tue ich mich schwer mit. Und da tue ich mich deswegen schwer mit, weil du ihn ja mit einem Kader arbeiten lässt. Es gab nicht so viele Veränderungen in Leipzig. Es gab wichtige, aber es gab nicht so viele. der gar nicht für seinen Stil gemacht ist. Also das finde ich dann doch erstaunlich. Eigentlich hätte man doch eher einen Trainer holen müssen, der zu dem Stil dieser Mannschaft passt.
Ja, man macht sich natürlich seine Gedanken. Erstens, wer ist auf dem Markt? Zweitens, was will ich erreichen? Drittens, will ich vielleicht auch einen Trainer haben, der die Sprache spricht? Viertens, einen, der auch gut Kontakte hat, die er dann eben, wie du sagst, Nachverpflichtungen tätigen kann. Und die hat Raúl Alonso auf jeden Fall. Und ja, man war ja auch mit Sigtryggsson nicht mehr so ganz zufrieden am Ende. Deswegen hat man sich auch von ihm getrennt. Ich weiß jetzt, man hat immer von außen gesagt, ja, Luka Witzke war ein wichtiger Mann in Leipzig. Luka Witzke ist eben jetzt nicht mehr da. Vielleicht ist es diese Person, gemischt mit dem Trainerwechsel, vielleicht kam die Komponente oder kam die Mannschaft mit dem Stil von Raúl Alonso nicht parat. Aber ich sage es mal so, das sind alles Profis. Da muss ich auch sagen, wenn ich mein Geld damit verdiene, dass ich Handball spiele, dann muss ich mich auch auf ein System einstellen, das ein Trainer vorgibt. Also da sehe ich jetzt weniger den Vereinsvorstand an der Mangel, sondern da müssen sich die Spieler natürlich auch fragen. Es gab Verletzte. Und es gab eben dann auch diese, nennen wir es mal, rasante Wende. Und andere Mannschaften, ich erinnere an Erlangen letztes Jahr, die haben, ich glaube, Martin Schwalbe 6 Spiele oder 7 Spiele Zeit gegeben und ihn dann wieder entlassen. Und jetzt waren es eben 12. Und ja, wie du sagst, der einzige Hebel, an dem man ziehen kann, ist der Trainer, weil man kann den Kader nicht austauschen.
Ich habe jetzt gerade nochmal nachgeschaut, das andere Unentschieden haben sie in Göppingen geholt. Das ist ja eine Mannschaft, wo es jetzt nicht so sonderlich einfach ist, irgendwie auch erfolgreich zu sein. Also Göppingen ist relativ heimstark, deswegen war das ja eigentlich so ein Punkt, wo man denkt, okay, den holen wir als Bonuspunkt, aber insgesamt ist die Entwicklung natürlich verheerend gewesen. Ich meine, da fehlt auch, und du kennst ihn ja auch, mit Simon Ernst, ein wichtiger Mann in der Kabine. Er ist verletzt, er kann dem Team nicht helfen, er ist einer, der vorangeht, das hat er immer schon gemacht und ich glaube, dass das auch einen Einfluss genommen hat und da kann natürlich auch ein Trainer nichts machen, wenn so ein Akteur fehlt. Matej Klima war lange verletzt, kommt jetzt wieder zurück, muss seine Form ja auch erst finden. Und wenn ich mir ansehe, gegen wen die jetzt spielen, also Heimspiel gegen Hannover, das ist alles andere als ein Selbstläufer, insbesondere in der aktuellen Situation. Dann geht's nach Stuttgart am 7. Dezember. Da musst du ja eigentlich schon gewinnen. Also ich frage mich, so hart das jetzt klingt, Björn, kam dieser Wechsel nicht schon zu spät?
Habe ich mich auch manchmal gefragt, habe ich gesagt, da ziehe ich dann eher den Hut vor dem, was der Verein gemacht hat, dass er eben gesagt hat, okay, wir haben einen neuen Trainer geholt, wir sind auch für die Verpflichtung des Trainers verantwortlich, wir geben dem Trainer eine Chance. Du steckst eben nicht drin. Es hätte auch sein können, du trennst dich von deinem Trainer nach dem 7. Spieltag und der Neue verliert auch die nächsten 5 oder 6 Spiele. Ob die Karte jetzt zu spät gezogen wurde, weiß ich jetzt nicht, aber dass sie irgendwann an einem Punkt gezogen werden musste, ist auf jeden Fall klar.
Logisch, da gab es überhaupt gar keine Alternative und wir sind uns da beide auch einig, dass dieser Trainerwechsel her musste. Raúl Alonso tut mir so ein bisschen leid, ja, also der war bei Meshkov Brest fest im Sattel und dann hat er sich entschieden, den Verein zu verlassen und ich halte eigentlich relativ viel von ihm, muss ich ganz ehrlich sein.
Er hat gute Arbeit in Erlangen gemacht. Er hat ja beide Positionen gehabt. Er war Sportdirektor, er war Trainer und er hat da gute Arbeit gemacht. Er ist gut ausgebildet, er war früher in Kiel im Nachwuchsbereich und hat dann international wirklich, hat Meshkov Brest ins Viertelfinale der Champions League geführt. Also das ist schon eine Leistung angesichts der Truppe, die er da hatte. Und ich halte ihn auch für einen guten Trainer, aber es scheint irgendwie, wie du gesagt hast, dass das, was er spielen wollte, kann man jetzt nicht sagen, dass die Mannschaft es nicht auf die Platte gebracht hat, aber es war dann eben wirklich in einigen Situationen so, wo es wirklich eng war, wo sie die Spiele verloren haben, aber dann eben so ein Spiel gegen Minden, das ist dann völlig klar, wenn man so mit dem Rücken zur Wand steht und dann sich solche Einbrüche leistet, dann muss man eben handeln.
Ja, jetzt ist es eben so, wie es ist. Er ist nicht mehr der Trainer dort. Frank Carstens allerdings, der ist ja im Abstiegskampf mit GWD Minden über viele Jahre wirklich erprobt gewesen. Sein Problem, sein größtes meiner Meinung nach ist, er muss jetzt auch einen Rückstand aufholen. Also es ist ja nicht so, dass sie irgendwie so ein bisschen unten drin hängen, sondern sie sind abgeschlagenes Schlusslicht. Selbst die beiden Aufsteiger haben schon deutlich mehr Zähler geholt.
Ja, deutlich mehr jetzt auch nicht. Sag mal, das Spannende ist ja, wenn du jetzt 2 Spiele gewinnst hintereinander, dann bist du ja fast schon wieder pari. Und die Sache natürlich ist die, Carstens kommt als Feuerwehrmann. Er muss sofort liefern. Ich glaube, das kann er auch. Er hat ja in anderen Vereinen, gerade in Minden, auch gezeigt, wie im Endeffekt der Abstiegskampf auch erfolgreich zu gestalten ist. Und ich drücke ihm die Daumen, dass es klappt. Also es wäre schön für die Landkarte der Handball-Bundesliga, wenn Leipzig da drin bleiben würde. Aber es ist natürlich eine Mammutaufgabe. Und vielleicht wird es ja so, sie haben im Pokal noch die Möglichkeit, wirklich ins Final Four zu kommen, dass man sich da dran ein bisschen hinaufzieht. Weil man muss jetzt in den nächsten 4, 5 Spielen, muss man auf jeden Fall mal 4, 5 Punkte holen. Weil sonst könnte der Abstand nach oben wirklich deutlich größer werden.
Bleibst du bei meiner These, oder ich denke, du siehst das ähnlich, dass dieses Spiel in Stuttgart eigentlich schon extrem viel entscheidet bei den Leipzigern. Weil ich schaue gerade mal, gegen wen sie danach noch so spielen. Sie spielen dann zu Hause gegen Hamburg, in Erlangen und in Magdeburg hintereinander und dann gegen die Rhein-Neckar-Löwen. Also die gehen jetzt auch mit einem echt schweren Spielplan in die letzten Wochen des Jahres.
Stuttgart müssen sie gewinnen. Punkt, aus, Ende. Weil sonst nehmen sie wirklich da aus den nächsten 4 Spielen vielleicht einen, aber vielleicht auch gar keinen Punkt mit. Also das Stuttgart-Spiel ist schon das, worauf es dann ankommen wird.
Und du hast gerade gesagt, im DHB-Pokal könnten sie sich mit einem Einzug ins Final Four eventuell nach oben ziehen. Das ist ein Heimspiel gegen den TBV Lemgo Lippe, was ja machbar ist. Also das ist ja nicht irgendwie völlig utopisch, dass man gegen die zu Hause mal ein Spiel gewinnt.
Normal nicht. Also sind ja eigentlich waren sie immer heimstark. Und diese Heimstärke haben sie diese Saison eben auch verloren. Aber Lemgo ist momentan wirklich stark drauf und ist, man muss es ja so sagen, ist der Favorit in Leipzig von der aktuellen Konstellation her. Aber es war schon häufiger mal so, dass nicht unbedingt der Favorit gewonnen hat. Aber das ist jetzt eben ein Punkt. Aber mit einem Spiel wärst du in Köln, hättest du Selbstvertrauen, könntest du vielleicht noch irgendwas reißen, was die Saison dann in der Bundesliga betrifft. Aber wie gesagt, angesichts des Programms, was sie da haben, ist es dann wirklich sehr, sehr schwer.
Ich bin echt gespannt. Und ich bin auch gespannt, wie sich das entwickelt im Hinblick auf die Personalie Carsten Günther, den du ja eben schon angesprochen hast. Guckt euch vielleicht nochmal, wenn ihr die Möglichkeit habt, sein Interview in der Halbzeit des Spiels Gummersbach gegen Leipzig an vom vergangenen Wochenende. Da war er zu Gast bei der Kollegin Lea Rostek und die hat dann auch gefragt, inwiefern ist denn Bastian Roschek mit für die aktuelle Situation und den Kader verantwortlich, weil er ja erst seit ein paar Monaten im Amt war. Aber es ist ja auch so, dass Bastian Roschek in der Saison davor schon mehr oder weniger eingearbeitet wurde. Also das ist ja schon auch sein Kader mit. Natürlich muss er alte Verträge sozusagen übernehmen. Das sind, ich formuliere das jetzt mal ein bisschen überspitzt, auch Altlasten. Aber trotzdem ist das ja ein bundesligafähiger Kader. Oder würdest du sagen, dass der Kader auch einfach nicht gut genug ist insgesamt?
Ja, aber der Kader war letztes Jahr auch ein bisschen anders, sage ich jetzt mal. Vielleicht ist es wirklich diese Personalie Luka Witzke gewesen. Der Kader ist auf jeden Fall meiner Meinung nach Bundesliga tauglich. Aber es ist eben, wenn man in dieser Abwärtsspirale drin ist, dann ist es eben so. Das konnte ja niemand ahnen, wie es läuft. Sonst hätte man vielleicht in der Sommerpause reagiert und noch andere Spieler verpflichtet. Du hast eben ja auch ein paar Namen genannt, die dann eben auch gegangen sind. Da steckt man auch nicht drin. Es gab auch andere Mannschaften. Siehe das Beispiel Erlangen letztes Jahr, die auch erst am letzten Spieltag dann den Klassenerhalt gesichert haben. Die hatten definitiv einen bundesligatauglichen Kader. Aber da ist es überhaupt nicht gelaufen. Da kam Trainer hin, Trainer zurück. Am Ende haben sie es dann gerade noch so geschafft. Und man sieht jetzt haben sie auch wieder einen anderen Lauf. Ich glaube, man muss da wirklich einmal unten rauskommen, um dann wirklich mit dem Material, was man hat, das dann auch so möglicherweise ein bisschen anders einzusetzen, dass es dann erfolgreich wird. Aber man muss einmal dieses Spiel gewinnen.
Ich schaue jetzt gerade auch nochmal in den Spielplan, was Heimspiele angeht gegen Gegner, die da unten drin stecken. Dann spielt in Wetzlar im Februar, dann spielt man ein paar Tage später zu Hause gegen den Bergischen HC. Stuttgart logischerweise hat man dann auch nochmal in Leipzig zu Gast. Und wenn ich dann so weiterblicke, muss ich sagen, das ist natürlich schon heftig. Und dann am allerletzten Spieltag, am Wochenende 6., 7. Juni, in Leipzig zu Gast, GWD Minden. Also es könnte tatsächlich darauf hinauslaufen, dass sich das erst am letzten Spieltag entscheidet. Mein Tipp, mein Gefühl ist, die steigen ab.
Puh, ja, wenn man, ich zitiere Carsten Günther dann auch mal, wenn sich die Tabelle anschaut, die lügt momentan nicht. Es ist natürlich so, man hat auch letztes Jahr gesagt, Bietig haben wir ganz gut gestartet, am Ende stiegen sie ab. Ich würde mal so nach dem 20., 22. Spieltag nochmal eine Linie ziehen, um dann zu schauen, und dann auch nochmal die Restprogramme zu vergleichen. Kann natürlich sein, dass bis dahin Minden und der BAC einige Punkte holen. Dass Stuttgart noch Punkte lässt, die haben jetzt letzte Woche auch gewonnen. Da muss man dann einfach sehen. Also ich würde sie jetzt noch nicht jetzt abschreiben. Aber warten wir mal, wenn die Anzahl der Spieltage mal vorne eine 2 hat, dass wir dann uns nochmal umschauen.
Das machen wir und jetzt schauen wir natürlich auf die Weltmeisterschaft der Frauen voraus, auf das, was in insgesamt, jetzt muss ich gerade nochmal nachzählen, 1, 2, 3, 4, 5 Städten los ist in den kommenden Wochen in den Niederlanden und natürlich auch und vor allem in Deutschland. Björn, wir müssen mal kurz zurückblicken auf 2017, da gab es das letzte große Turnier der Frauen in Deutschland und Damals habe ich mich schon schwer gewundert, Standort Leipzig, keine so tolle Halle, wie ich finde, bin nie von der Arena Leipzig so richtig begeistert gewesen und das Turnier war auch sportlich alles andere als ein Erfolg für die deutsche Nationalmannschaft, die damals im Achtelfinale gegen Dänemark ausgeschieden ist. Welche Erinnerung hast du noch an das Turnier 2017?
Die Erinnerung, dass es eine meiner Aufgaben war, ich war Medienchef bei eben jenem Achtelfinale in Magdeburg, die Teilnehmer der Pressekonferenz zusammenzustellen. Und Gott sei Dank hat mir ein Insider aus Magdeburg gesagt, wo das Treppenhaus ist, wo Michael Biegler nach Niederlagen schon mal eine Zigarette geraucht hat. Und da haben wir ihn dann gefunden. Er war dann aber auch sofort bereit. Er wollte sich nur eine kurze Auszeit nehmen. Ja, ich sehe noch, wie Michael Biegler das Feld verlässt, wie die deutschen Spielerinnen wirklich geschockt auf dem Feld standen, weil sie hatten de facto keine Chance gegen Dänemark. Also sie lagen immer konstant hinten, es war eine deutliche Niederlage. Woran ich dann aber auch noch denke, war wirklich ein toller Finaltag in Hamburg. Die Barclays Arena war ausverkauft, gefühlt 8000 Norweger, die dort feierten schon vor dem Spiel und am Ende nicht viel zu feiern hatten, weil die ungefähr 20 Franzosen feiern konnten, dass Frankreich dort in Hamburg eben Weltmeister wurde. Auch ein tolles Spiel um Platz 3 zwischen den Niederlanden und Schweden, was die Niederländerinnen gewonnen haben. Also der Finaltag von Hamburg war wirklich super, die Halbfinals waren spannend. Und ja, es war also, das war ein richtiges Handballfest, der Tag. Ich gebe dir recht, die Deutschen hatten eben wirklich auch Probleme in der Vorrunde. Es kam erst diese Verletzung von Emily Bölk damals, also heute Emily Vogel, als sie umknickte, als sie das Feld verlassen hat. Kim Naitzinavičius fällt nach, ich glaube, 7 Sekunden des ersten Spiels mit einer Knieverletzung aus. Und ja, man kam nicht so richtig in die Pötte und war dann leider wirklich für den Rest des Turniers chancenlos gegen Dänemark.
Das ist ganz interessant, weil ich auf dem Weg war aus Nordrhein-Westfalen. Also ich bin für einen Tag wieder nach Hause gefahren von Leipzig, wo ja die deutsche Mannschaft in der Vorrunde gespielt hat. Ich hatte es eben gesagt, um dann nach Magdeburg zu reisen und bin gefühlt einem der schlimmsten Schneestürme aller Zeiten quasi hinterher gereist. Ja, also anstatt zu warten, bis das vorbei ist, bin ich quasi die ganze Zeit irgendwie durch den Schneesturm, wurde dann auch noch geblitzt und so weiter. Also es ist wirklich fantastisch gelaufen. Komme dann in die Halle und sehe ein wirklich, ja, ein Ergebnis, das eigentlich Bände spricht. 21-17 hat Dänemark damals diese Partie gewonnen und ich kann mich sehr gut daran erinnern, dass Sandra Toff die dänische Torhüterin herausragend gehalten hat. Deutschland hat aber auch nicht gut gespielt. Dänemark war damals so ein bisschen auf dem Weg zurück in die Weltspitze, zu der gehörten sie damals nicht. Sie sind ja dann auch im Viertelfinale gegen Schweden ausgeschieden, aber dieses Turnier liegt jetzt schon 8 Jahre zurück. Wahnsinn, was seitdem passiert ist. Damals noch der Bundestrainer Michael Biegler, es folgte Henk Gruner, jetzt ist der Bundestrainer Markus Gaugen. Aber wir schauen auch ein bisschen allgemein erstmal auf dieses Turnier. Es findet, wie gesagt, an 5 Spielorten statt und es gibt dann eine ganz schöne Internetseite, auf die man immer gucken kann, weil es Spaß macht, dort auch ein paar Details zu lesen. Wikipedia, also da sind wir alle gerne unterwegs. Insgesamt 48 Spiele werden ausgetragen in Rotterdam in der Ahoy Arena. Das sind Vorrundengruppen, Hauptrundengruppen und natürlich K.O.-Phasen sowie das Finalwochenende. In Marsport, beziehungsweise die Halle heißt so, in Zertogenbosch, beziehungsweise Den Bosch, wie auch immer ihr es nennen möchtet, 28 Spiele, 2 Vorrundengruppen und der President's Cup. Dann gibt es noch jeweils 2 Vorrundengruppen in Stuttgart und in Trier, jeweils 12 Partien finden dort statt und in der Westfalenhalle 2 Hauptrundengruppen und 2 Viertelfinalspiele für insgesamt 20 Partien. Welche interessante Statistik, welche interessante Sache hast du uns noch zu erzählen, bevor es dann jetzt in ein paar Tagen losgeht?
Ja, vielleicht erstmal die Fachfrage an dich. Welche dieser 5 Städte sind Geschwisterstädte, also Sister Cities, also Partnerstädte? Weißt du das?
Ich würde sagen Trier und Den Bosch.
Super. Damit hast du den ersten Punkt schon gemacht in unserem kleinen WM-Quiz. Ja, das sind wirklich Partnerstädte. Und das Lustige ist, die Arena in Trier, die SVT-Arena, die 2003 eingeweiht wurde, unter anderem mit einem Handballspiel Deutschland-Bulgarien-WM-Quali der Frauen. Der damalige Sportausschuss des Stadtrates von Trier war nämlich in Herzogenbosch, die sich genau diese Halle anschauen, als es darum ging, welche Halle man in Trier gerne bauen wollte. Und die Marsport ist so ein bisschen der Vorläufer oder ein Modell dafür, was jetzt in Trier steht, mit der SVT-Arena. Also da gibt es schon eine Verbindung. Aber ich glaube, denen, die da drin spielen, ist das ziemlich wurscht.
Ich hätte jetzt nicht so viel Ähnlichkeit erkannt, muss ich ganz ehrlich zugeben. Aber das muss ja ein Kracher gewesen sein, dieses Spiel Deutschland-Bulgarien. Da kannst du dich wahrscheinlich noch extrem gut dran erinnern. Ein Spiel, was in die Geschichtsbücher eingegangen ist.
Ja, das war das erste Handballspiel in der Arena damals. Also man muss dazu sagen, die inoffizielle Eröffnung war donnerstagsabends mit einem Konzert von Gildo Horn. Wer sollte sonst in Trier sowas eröffnen? Freitagsabends war ein Playoff-Spiel der Basketball-Bundesliga. Damals hießen sie noch TBB Trier. Und sonntagsmittags gab es das Spiel Deutschland gegen Bulgarien. Und das war so eine Mannschaft mit Marin Baumbach, Alex Gräfer, Nadine Krause und so weiter und so weiter. Und ja, ich glaube, es waren plus 20. Aber dass sie da weiterkommen würden, war vorher schon klar, sie hatten in Bulgarien schon gewonnen. Und also sehr schön, dass es immer wieder jetzt auch in der Arena in Trier nochmal tollen Frauenhandball gibt. Die Trierer Miezen gibt es seit 2019 leider nicht mehr. Und umso schöner, dass die Fans in Trier jetzt auch nochmal richtig tollen Frauenhandball zu sehen bekommen.
Du wirst ja, weil du in der Nähe wohnst, zunächst in Trier vor Ort sein. Und ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, ich habe jetzt nochmal auf den Turnierplan geschaut und dann auch hin und her überlegt, wo werde ich denn unterwegs sein? Und ich muss ganz ehrlich zugeben, und wir haben beide in der Vergangenheit auch schon darüber gesprochen, ich verstehe, dass man dem Handball in mehr Ländern Präsenz verleihen möchte. Wenn ich aber darauf schaue, welche Mannschaften beispielsweise die Wildcards bekommen haben und wie viele Nationen dann mit dabei sind, bleibe ich bei meiner These oder bei meiner Meinung, eine Frauenweltmeisterschaft gibt aktuell noch nicht 32 Teilnehmer her. Wie denkst du darüber?
Das sehe ich ganz genauso. Also, ich sag mal, bei der Männer-WM kann man es sich anschauen. Das Problem ist dann allerdings, wenn du schaust, du hättest dann eine EM mit 24 und eine WM mit 24. Auch eine EM mit 24 Mannschaften bei den Frauen kann man vielleicht schon ein bisschen drüber diskutieren. Aber wenn man es wirklich jetzt sieht, es ist natürlich schön, dass so Mannschaften wie Uruguay, Paraguay, Senegal, Ägypten, Kasachstan, Iran bei einer WM dabei sind. Aber der Modus, dass drei Mannschaften weiterkommen, ist eigentlich in ziemlich allen der acht Gruppen schon klar, wer der Vierte sein wird, wenn nicht irgendwas wirklich Sensationelles passiert. Und deswegen, also, da könnte man in die guten alten Zeiten nochmal der BWM zurückblicken und sagen, wir machen eine BWM. Wir machen eine AWM mit 24 Mannschaften, eine BWM mit 16 Mannschaften und die beiden Finalisten der BWM qualifizieren sich automatisch für die AWM. Vielleicht wäre den Mannschaften da mehr geholfen. Wie sagt man, man hat natürlich nachher den President's Cup in Zartogenbosch, wo dann die Mannschaften untereinander auch mal halbwegs ähnliche Resultate erzielen werden. Aber in den Vorrundengruppen ist es eigentlich witzlos, wenn du dann Ergebnisse wie 42-12 oder 50-18 oder sowas hast.
Es ist ja so, dass die Spielerinnen dann immer sagen, auch der kleinen Nation, für uns ist das was ganz Besonderes. Für uns ist das speziell, wenn wir unser Land bei so einer Weltmeisterschaft vertreten können. Aber ich bleibe dabei, die Diskrepanz in den sportlichen Leistungen der absoluten Top-Teams gegen die absoluten Außenseiter ist mir zu groß. Das bringt der Sportart selber nichts. Das ist vielleicht, wie gesagt, ein tolles Erlebnis für die Spielerinnen, aber ich habe so meine Zweifel, dass das etwas ist, was der Sportart Handball dann dauerhaft hilft. Ich glaube, dass man andere Mittel und Wege finden muss, um Handball in exotischen Ländern, so sage ich das jetzt mal, irgendwie ein bisschen populärer zu machen und deine Idee zu sagen, okay, wir spielen eine Weltmeisterschaft mit 24 Mannschaften und eine BWM mit 16 und die beiden Finalisten qualifizieren sich für das große Turnier sehr gut. Ich würde mir wünschen, dass man in diese Richtung denkt. In der Regel verkleinert man aber Turniere nicht, wenn sie einmal groß geworden sind. Das sehen wir in anderen Sportarten genauso. Deswegen denke ich, dass wir das Rad der Zeit da nicht mehr zurückdrehen können. Schauen wir in die einzelnen Gruppen in Gruppe
A. Ganz kurz vielleicht in dem Zusammenhang noch ein kleiner Glückwunsch nach Curaçao zur Quali für die Fußball-WM.
Ja, das finde ich super. Gegenüber, die bilden ja eine Inselgruppe mit Blue. Wusstest du das? Blue Curaçao ist eigentlich da eine Inselgemeinschaft.
Ja. Die haben sich damals abgespalten. Green Curaçao wurde dann irgendwie umbenannt irgendwann, weil es hat nicht mehr ins Glas gepasst. Ja.
Ah, aber das ist natürlich wirklich auch eine sensationelle Geschichte. Da ist es aber auch ein bisschen anders gelagert. Die können dann jetzt auch auf Spieler zurückgreifen, die eventuell eine doppelte Staatsbürgerschaft besitzen und gar nicht in Curaçao leben, sondern gegebenenfalls dann halt woanders, ja, wo Fußball ein bisschen größer ist. Das heißt, ich glaube, dass da teilweise die Diskrepanz nicht so groß ist. In dem Fußball kannst du dich erstmal hinten reinstellen und da muss der Gegner erstmal sehen, dass er ein Tor schießt. Das ist halt im Handball was anderes. Da ist der Unterschied dann einfach immens. Aber wir schauen jetzt mal konkret auf die Gruppen und beginnen in der Gruppe A. Du hast ja vorhin schon angedeutet, du glaubst, dass es eigentlich in allen acht Gruppen sehr deutlich ist, wer am Ende auf Platz 4 landen wird. Wir haben da Dänemark, einen Medaillenkandidaten, Rumänien auch mit einer großen Handballhistorie, Japan, die beim vergangenen Turnier in Dänemark geschlagen haben, tatsächlich in Herning, und die Kroatinnen, die 2020 EM Bronze geholt haben, wobei ich sage, das war so ein One-Hit-Wonder. Das wird nie wieder passieren, denn das war ja ein ganz, ganz besonderes Turnier damals in der harten Bubble. Da bist du ja auch Teil gewesen dieser Blase und das war nicht immer angenehm, das weiß ich, hast du mir ja auch erzählt. Aber Kroatien, das hat nichts mit der Mannschaft zu tun oder mit der Verhältnismäßigkeit. Sagen wir es mal so, wie vor 5 Jahren damals in Dänemark. Die ersten 3 sind klar und Dänemark ist der große Favorit.
Also, ich wollte gerade, als ich den Satz beendet hatte, sagen, mit Ausnahme der Gruppe A, als ich sagte, es ist in allen Gruppen klar, wer dort Vierter wird, in der Gruppe ist es wirklich am engsten. Von der Physis kann Kroatien gegen Japan gewinnen. Japan hat eine unwahrscheinliche Spielintelligenz, ein hohes Tempo und sie spielen wirklich einen tollen Handball. Rumänien hat jetzt einen neuen Trainer. Bei Rumänien sind natürlich 3 Stars, Neagu, Pintea und Buceski, sind nicht mehr dabei. Aber die haben jetzt wirklich mal diesen Talentepool, der aber leider nicht viele Spielanteile in der rumänischen Liga bekommt. Das heißt, ausgerechnet diese Gruppe A, würde ich sogar noch fast sagen, wenn Japan nicht gut ins Turnier kommt, dann könnte es wirklich problematisch werden. Aber ich gebe dir recht, in dieser Gruppe ist Kroatien die schwächste Mannschaft und wird dann, glaube ich zumindest, ziemlich die einzige europäische Mannschaft nachher im President's Cup sein.
Und da sind sie dann logischerweise der ganz, ganz große Favorit. Hast du Zweifel, dass Dänemark hier Erster wird?
Nein, auf keinen Fall. Dafür sind sie zu gut.
Dann gehen wir weiter in die Gruppe B, die interessant ist, zumindest mal was das Duell zwischen den beiden europäischen Vertretern angeht, zwischen Ungarn, die bei der Europameisterschaft im vergangenen Jahr überraschend die Bronzemedaille gewonnen haben, obwohl sie ja zum Finalwochenende hin ihr eigenes Land verlassen mussten und dann in Wien die Medaille feiern konnten mit vielen mitgereisten Fans und es wohnen ja sowieso die ein oder anderen Ungarn in Wien und das war wirklich eine sensationelle Atmosphäre dazu. Der Senegal und Iran, Iran jetzt in den vergangenen Jahren war immer ein Dauergast bei den WMs.
Ja, sind zum dritten Mal dabei. Du hast vergessen, die zweite europäische Mannschaft zu nennen. Da handelt es sich um die Schweiz. Aber ziehen wir die Gruppe B einfach mal von hinten auf. Der Iran ist das dritte Mal dabei. Sie haben beim ersten Mal keinen Sieg errungen, sind nur deswegen Vorletzter geworden, weil China sich wegen zahlreichen Covid-Fällen aus der WM verabschiedet hat. Hat dann in der letzten WM das Spiel um Platz 31 gegen Grönland gewonnen. Und ich sag mal, die sind wieder Dritter in Asien geworden. Sie sind mittlerweile in Asien eine Mannschaft, die da mithalten kann. Aber natürlich beim Senegal, da weiß man auch nie so genau. Es gibt ja sehr viele senegalesische Spielerinnen, die in Frankreich leben und spielen. Da gab es in den vergangenen Monaten, Jahren schon immer die Sache, was ist mit so einigen Top-Namen, die eben in Frankreich schon in zum Beispiel Jugendnationalmannschaften gespielt hatten, die jetzt aber für den Senegal auflaufen wollen, dafür aber eigentlich im Senegal leben müssten. Also ich sage nur Knonziam Niobla. Die ist ja mit Frankreich auch Weltmeisterin geworden. Die will eigentlich für den Senegal spielen. Wenn ich es richtig verstanden habe, bekommt sie aber keine Spielgenehmigung, weil sie eben auch noch nie im Senegal gelebt hat. Und deswegen, also sie haben sehr viele Spielerinnen, die in der französischen Liga spielen. Aber natürlich, wenn man sich die beiden Top-Europäer anguckt, du hast vor den Ungarn schon einiges gesagt, die Schweiz sind zum ersten Mal überhaupt bei einer WM dabei. Man kann es irgendwie kaum glauben. Aber die haben sich jetzt wirklich top entwickelt in den vergangenen Jahren, dank ihrer tollen Akademie da in der Nähe von Zürich, in Charme. Und Spielerinnen wie Tabea Schmid und Mia Emmenegger sind in Espiak in der Champions League konstant unter den besten Spielerinnen. Und deswegen, also es wird nicht einfach für die Ungarn gegen die Schweiz zu gewinnen, aber ich sehe die Ungarn am Ende dann doch vorne.
Und sorry, ja, ich habe in meiner Auflistung die Schweiz vergessen, aber vielleicht auch deswegen, weil sie tatsächlich zum ersten Mal bei diesem Turnier dabei sind, bei der Weltmeisterschaft. Du hast es gerade gesagt, der Senegal hat auch ein paar Spielerinnen, die in Rumänien spielen. Also das ist natürlich dann deutlich mehr Qualität, als der Iran aufzubieten hat. Wir überspringen für den Moment die Gruppe C in Stuttgart mit der deutschen Mannschaft, weil wir am Ende darüber sprechen und wir warten dann auch noch für den Teil der Aufzeichnung die Testspiele gegen die Schweiz dann ab. Es gibt ja 2 Duelle und da wollen wir dann auch ein bisschen darauf eingehen, wie die Mannschaft von Markus Gaugisch sich präsentiert hat. Die beiden Gruppen, die wir gerade besprochen haben, spielen in Rotterdam und in Zertogenbosch. Die Gruppe D mit Montenegro, Spanien, den Färöern und Paraguay spielt in Trier. Da wirst du also vor Ort sein. Paraguay war bei der Olympia-Qualifikation im vergangenen Jahr Gegner der deutschen Mannschaft, eben auch mit Montenegro. Und Slowenien war dort noch mit dabei. Paraguay war natürlich chancenlos, aber vielleicht haben sie eventuell die Gelegenheit, die Färöerinseln ein bisschen zu ärgern. Ich kann es mir allerdings nicht vorstellen. Bei Montenegro gegen Spanien, das ist ein Spiel, weil diese Mannschaft ja, oder diese Mannschaften besser gesagt, Teil der deutschen Hauptrundengruppe werden. Das wird interessant, das ist ausgeglichen. Da möchte ich mich aktuell gar nicht so richtig festlegen. Was hast du denn da für ein Gefühl? Und siehst du das ähnlich wie ich?
Also ich fange erstmal damit an, dass Spanien und Paraguay zu den Mannschaften gehörten, genau wie Angola nachher in Gruppe H, die 2017 schon in Trier waren. Also wir hatten 6 Mannschaften, davon sind 3 jetzt wieder da. Da freuen wir uns in Trier drauf. Und speziell Paraguay hat eine besondere Beziehung zu Trier. Diese kleine Geschichte sei jetzt erlaubt. Sie kamen nämlich zur WM 2017, stellten dann fest, dass sie ihre Ballpumpe vergessen hatten zu Hause. Und der damalige Arena-Geschäftsführer hat aus dem Trainingsschrank der Basketballer ihnen eine Ballpumpe geliehen, und als Paraguay abgereist war, war die Ballpumpe weg. Auf gut Deutsch gesagt, die haben die schöne Trierer Ballpumpe mitgenommen, und jetzt wurde wohl im Vorfeld schon Kontakt aufgenommen, dass sie bitte diese oder zumindest eine ähnliche Ballpumpe wieder zurückbringen nach Trier. Ich bin sehr gespannt. Ich sehe am 25.11. das finale Training der Paraguayanerinnen, und da werde ich mal nach dieser Ballpumpe fragen. Aber zum Sportlichen zurück. Die Spanierinnen haben eine ganz junge Mannschaft, die bauen sie jetzt auf für ihre Heim-WM 29. Da sind sehr viele dabei, die da Junioren-Weltmeisterinnen wurden. Montenegro hat eine eher gestandene Mannschaft, aber jetzt auch keine Trainerin mehr. Bojana Popovic ist ja Co-Trainerin in Dänemark geworden, und das macht jetzt meines Wissens Susana Lazovic, eine ehemalige Spielerin. Die Faroe-Inseln schätze ich deutlich stärker als Paraguay ein. Also da muss man sagen, die werden meiner Einschätzung nach Dritte. Das Lustige ist, vor 2 Wochen spielten die Faroe-Inseln und Montenegro schon gegeneinander in der EM-Qualifikation, und da haben die Faroe lange mitgehalten und ich glaube mit 4 oder 5 Toren in Montenegro verloren. Mein Tipp für diese Gruppe: Spanien Erster, Montenegro Zweiter, aber mit einem deutlichen Sieg für Spanien im direkten Duell, und Dritter dann die Faroe-Inseln.
Glaubst du, dass Spanien dann in der Hauptrunde Deutschland gefährlich werden kann?
Nein, aus der Gruppe lege ich mich einfach mal fest. Deutschland wird, das sage ich jetzt schon mal, ohne arrogant wirken zu wollen, bis zum Viertelfinale keinen Punkt abgeben.
Ja, das ist die richtige Einstellung. Dann wechseln wir mal in die Gruppe E. Nach Rotterdam mit dem Gastgeber, dem Co-Gastgeber, den Niederlanden, Österreich, Argentinien und Ägypten. Ägypten im Frauenhandball ein sehr unbeschriebenes Blatt, so ehrlich müssen wir sein. Bei Argentinien kenne ich auch wenige Spielerinnen. Eine davon trägt mit Elke Karsten einen deutschen Namen. Österreichische Spielerinnen gibt es viele in der Bundesliga, schon historisch gesehen. Und bei den Niederländerinnen, boah, da muss ich ganz ehrlich zugeben, die haben das sehr gut gemacht, indem sie zur vergangenen Europameisterschaft schon 2 etwas jüngere Spielerinnen mitgenommen haben, die dann viel Spielzeit bekommen haben, um sich vorzubereiten auf das Turnier im eigenen Land. Trotzdem haben sie ja noch etliches an Erfahrung. Sie haben extrem gutes Torhüter-Duo mit Yara ten Holte und Rinka Dündam. Sie haben Spielerinnen mit dabei, die schon 2019 Weltmeister geworden sind, damals in Japan unter Metz-Trainer Emmanuel Mayonat. Und deswegen traue ich denen tatsächlich mit 12.000 Fans in Rotterdam im Rücken eine Menge zu. Wie viel traust du den Niederländerinnen zu?
Ich traue ihnen zu, dass sie es vielleicht sogar bis ins Halbfinale schaffen können. Wir kommen ja ein bisschen zur Konstellation noch gleich. Schauen wir auf diese Gruppe erstmal. Bei Österreich fehlt natürlich Johanna Reichert, die Top-Torschützin der Bundesliga und der European League. Die ist nicht dabei bei der WM. Das heißt, das ist eine erhebliche Schwächung für die Österreicherinnen. Argentinien und Ägypten, also Argentinien hatte mal so 1-2 gute Spiele gehabt, war aber eigentlich auch immer ein Kandidat für den President's Cup. Dadurch, dass Ägypten, Klammer auf, der nächste Debütant bei einer Weltmeisterschaft, wirklich komplett ohne internationale Erfahrung da anreist, gehe ich davon aus, dass Argentinien da Gruppendritter wird. Niederlande gehen da durch wie das berühmte heiße Messer durch die Butter in dieser Gruppe. Und wenn man sich die Konstellation anschaut, der Trainer Henrik Signell hat ja vor etwas über einem Jahr mal gesagt, okay, er plant ohne die großen Stars, er will zur WM schon eine jüngere Mannschaft haben. Da gab es einen riesen Rabatz in Österreich, und jetzt sind Lois Abbing und Estevana Pohlmann ja doch wieder dabei. Wobei Lois ja jetzt auch verletzt war zuletzt. Nein, aber die Niederlande sind für mich ein Kandidat. Man muss ja schauen, sie kommen dann in die Hauptrundengruppe mit Frankreich, aber auch da warten nachher, wir kommen auf die Gruppe gleich zu sprechen, keine richtigen Hürden. Und dann hat man dann eben so, sie kommen ins Viertelfinale und spielen dann entweder gegen Dänemark oder gegen Ungarn, lege ich mich mal fest. Und zu Hause gegen Ungarn haben sie auf jeden Fall die Chance, ins Halbfinale einzuziehen.
Ist natürlich die Frage, dazu müssten sie ja die Französinnen schlagen. Erstmal bleiben wir noch bei dieser Gruppe. Österreich, Argentinien, Ägypten. Magst du dich da noch festlegen, was die Reihenfolge angeht? Ich glaube, die ist eigentlich offensichtlich.
Genau so. Niederlande, Österreich, Argentinien, Ägypten, also Ägypten in President's Cup, Argentinien kommt weiter, aber eben ohne einen Punkt.
Wir springen in die Gruppe F, die auch in Herzogenbosch stattfindet, wie die Gruppe B, und dann eben eine Hauptrundengruppe bildet mit der Gruppe, über die wir gerade gesprochen haben. Frankreich, Polen, Tunesien und China befinden sich in dieser Gruppe. Frankreich ist Titelverteidiger. Das sollten wir nicht vergessen. Vor 2 Jahren in Dänemark haben sie im Finale Norwegen geschlagen mit einer starken Abwehrleistung und einer überragenden, ganz jungen noch Lena Granvaux, die wirklich ein tolles Endspiel gespielt hat auf der halbrechten Position. Und da ging ihr Stern so richtig auf. Sie überzeugen mich aber in den vergangenen 2 Jahren nicht, weil der Handball irgendwie nicht schön ist. Es ist ein richtiger Krafthandball. Das sieht man eigentlich beim Frauenhandball äußerst selten, weil die Spielerinnen ja nicht so aus der Distanz auch zum Abschluss kommen und nicht so spielen, wie das teilweise bei den Männern der Fall ist, wobei wir darüber auch sprechen, also oft schon darüber gesprochen haben, dass das sich im Männerhandball ja auch verändert hat hin zu den Durchbrüchen. Aber irgendwie holt mich diese französische Mannschaft nicht so richtig ab. Klar ist, sie sind in dieser Gruppe der haushohe Favorit. Wer landet dahinter und wie siehst du dann in der Hauptrunde das Duell zwischen den Niederlanden und Frankreich?
Also fangen wir mit der Gruppe erstmal an und dann nämlich auch zu der Konstellation der Besonderen, die Frankreich hat. Also ich sehe es so, dass Polen auf jeden Fall, die sind mittlerweile eine gewachsene Mannschaft. Also der norwegische Trainer Arne Sensat macht da wirklich gute Arbeit. Sie sind gewachsen, sie werden keine Chance gegen Frankreich haben, aber ziemlich locker gegen Tunesien und China gewinnen. Es könnte spannend werden zwischen Tunesien und China. China ist das zweite Team, das die Wildcard bekommen hat, neben Kroatien. Eben auch mit Blick darauf, dass man China möglichst den Handball auch aufbauen will. Von denen weiß man eben gar nichts. Also die sind Fünfter in Asien geworden und haben eben nur deswegen dann die WM-Teilnahme bekommen, weil sie diese Wildcard bekommen haben. Ich kann zu der Mannschaft gar nicht sagen, aber ich sag mal, wenn man Fünfter in Asien wird, sollte man gegen eine Mannschaft wie Tunesien, die eigentlich schon in den letzten 20 Jahren gefühlt immer bei einer WM dabei war, die ein paar großgewachsene Spielerinnen haben, aber denen gefühlt auch nach dem zweiten Spiel immer die Luft ausgeht, sollte man da keine Chance haben. Deswegen lege ich mich mal fest, Dritter wird Tunesien und China geht in den President's Cup. Und dann der Blick auf die Hauptrunde, was man beim französischen Kader natürlich sehen muss, ist der Babyboom, der da gerade ausgebrochen ist. Also Estelle Semenko, Chloé Valentini und Laura Flipp sind alle schwanger oder haben gerade Nachwuchs bekommen. Also die drei sind nicht dabei. Das heißt, gerade Semenko hat in den letzten Jahren wirklich überragende Turniere gespielt und Valentini war die Gegenstoßspezialistin. Vielleicht wird das Spiel von Frankreich ganz anders aussehen. Sie haben da 2, 3 wirklich junge Spielerinnen auch getestet. Ich sage auch, in Frankreich dominiert die Abwehr. Also die gewinnen eben auch lieber 22-21 als 38-35. Und deswegen ist es ein von Abwehr und Taktik geprägtes Spiel. Also das reißt von der Optik vielleicht nicht unbedingt vom Hocker, aber sie sind eigentlich immer sehr effektiv gewesen. Aber ohne dieses Trio, wie gesagt, was gerade in Elternzeit ist, glaube ich nicht, dass die Französinnen in der Hauptrunde in Rotterdam gegen die Niederlande gewinnen werden. Das heißt, ich sehe die Niederlande dann wirklich als Gruppensieger auch ins Viertelfinale gehen.
Und dann wäre das der Wahrscheinlichkeit nach ein Duell mit den Ungarinnen, die in ihrer Hauptrunde gegen Dänemark spielen. Und werden sie da nur Zweiter, treffen sie eben dann auf den Sieger der anderen Hauptrundengruppe. Und du hast gerade die 3 Namen genannt, die 3 Spielerinnen, die teilweise jetzt schon Mutter geworden sind. Das ist natürlich absolute Extraklasse, die dann da fehlt. Und sie haben aber die aus meiner Sicht wahrscheinlich aktuell beste Torhüterin der Welt zwischen den Pfosten mit Hatadou Sakho, die aber auch nicht immer die Nummer 1 ist. Also da sieht man mal, ja, was das für eine Qualität ist, die die da aufbieten können. Und wenn die einen guten Tag hat, dann hast du im Prinzip keine Chance. Die hat zuletzt in Göhr auch Quoten in der Champions League gehabt zwischen 45% und 50%. Also das war wirklich unglaublich. Wir gehen weiter in die Gruppe G nach Stuttgart mit Schweden, Brasilien, der Tschechischen Republik und Kuba. Auch hier ist die Reihenfolge wahrscheinlich relativ klar. Oder glaubst du, dass die Brasilianerinnen, die auch über sehr gute Torhüterinnen verfügen, Schweden eventuell ein Schnippchen schlagen könnten?
Das war genau der Punkt, den ich mir gerade überlegt habe. Also ich sage es mal so, Schweden gegen Brasilien wird das Duell der beiden ehemaligen Bietigheim-Ludwigsburg-Torhüterin werden mit Johanna Bunzen und Gabriela Moreski. Beide Teams überragende Torfrauen. Bei Schweden sind so 4, 5 Spielerinnen, die ihr letztes großes Turnier jetzt spielen werden, also Jamina Roberts und Co. Ich schätze Brasilien fast so ein, dass sie an einem guten Tag, auch dank ihrer Klasse im Angriff mit Bruna Di Paula und wirklich guten Außen, eine Chance gegen Schweden haben. Schweden wird in der Endabrechnung des Turniers deutlich vor Brasilien landen, weil Brasilien hatte auch immer ein paar Einbrüche dann, gerade in der Hauptrunde, wenn es darum ging. Ich erinnere mich, sie haben vor 2 Jahren bei der WM ein entscheidendes Spiel gegen Tschechien verloren, die jetzt auch wieder Gruppengegner sind, und sich dadurch irgendwie ein recht sicher geglaubtes Viertelfinale oder gut bessere Viertelfinalposition gebracht. Deswegen, also Brasilien kann zum Turnierstart wirklich gegen Schweden für eine Überraschung sorgen. Worauf ich mich festlege, Vierter in dieser Gruppe mit Kuba. Und worauf ich mich auch festlege, Dritter in dieser Gruppe mit Tschechien, weil denen fehlt ausgerechnet auch wegen der Schwangerschaft ihre Top-Shooterin mit Markéta Jarabková. Und deswegen, also ich sehe dieses Duell Schweden-Brasilien schon mal alle Handballfans in Stuttgart. Lasst euch das nicht entgehen, weil das könnte wirklich ein Top-Duell werden. Was ja, da wenn wir nämlich jetzt weiter gucken, auch Auswirkungen auf ein deutsches Viertelfinale haben könnte.
Du hast ja vorhin gesagt, Deutschland geht ohne Verlustpunkt in das Viertelfinale. Und wenn man davon ausgeht, dass aus der Gruppe H in Trier Norwegen als Gruppensieger rausgeht und dann auch aus der gemeinsamen Hauptrundengruppe mit Schweden und Brasilien in Dortmund, dann wäre der Gruppenzweite, also Schweden oder Brasilien, der Viertelfinalgegner der deutschen Mannschaft. Und Deutschland hat ja vor Olympia in Dortmund ein Testspiel gegen Brasilien absolviert. Das haben sie verloren. Und das war ja ein interessantes Spiel auf jeden Fall. Sie haben danach noch in Stuttgart Brasilien geschlagen. Aber trotzdem, ja, die Erinnerungen, die werden dann ja schon wach. Schweden, da sieht es ein bisschen anders aus. Bei der vergangenen Weltmeisterschaft war es so, dass man im Viertelfinale gegen Schweden gespielt hat und man hat 14 Minuten lang kein eigenes Tor erzielt. Also zwei, das kann man sagen, Björn, egal wen es dann trifft, zwei unangenehme Gegner wären das für Deutschland in diesem Viertelfinale.
Ja, gut, allerdings, wir reden über ein WM-Viertelfinale, da kriegt man eben weder China noch Ägypten noch Kuba serviert. Da hat man ja schon irgendeinen Gegner, der dann stärker ist. Aber wie gesagt, ich sehe eigentlich, die deutsche Mannschaft ist ja auch in Stuttgart, die werden mit wachen Augen dieses Spiel Schweden gegen Brasilien sich anschauen, weil es könnte für den Turnierverlauf wirklich so sein, dass das der Sieger dieses Spiels dann auch der Viertelfinalgegner ist. Und ich sage so ganz ehrlich, die Schwedinnen waren in den letzten Jahren immer der Stolperstein bei irgendwas. Auch bei Olympia lief das überhaupt nicht. Davor bei einer Europameisterschaft, weiß ich auch, wurde verloren gegen Schweden. Gegen Brasilien, wie gesagt, hast du es gesagt, die beiden Testspiele, ein Sieg, eine Niederlage. Wobei ich würde am liebsten gegen Schweden spielen, um mal diese ganzen Niederlagen mit einem Spiel zu tilgen. Aber ich spiele ja selber nicht mit, Gott sei Dank.
Ja, die einen sagen so, die anderen sagen so.
Ja, ich sage immer noch Vize-Weltmeister beim Medienturnier in Katar mit dem International Team, Finalniederlage gegen Deutschland.
Und du weißt, wer damals bei Deutschland auf der Platte gestanden hat?
Ja, Christoph Stuckenbrock von SED war ja, ein super, schön, super Stürmer.
Ja, super.
Nein, Sascha, natürlich weiß ich das noch. Ja.
Ja, da hast du aber einmal einen Ball rausgeholt, da, also so ein Dreher von mir beim Tempo-Gegenstoß, aber es war so viel Harz am Ball, dass der Ball vor der Linie kleben geblieben ist und du dann wieder aufstehen konntest und hast den Ball einfach aufgehoben. So war das damals.
Ich glaube, ich lag von der letzten Aktion noch da.
Ja, das kann natürlich auch sein. So weit wollte ich natürlich jetzt nicht gehen, ist ja klar. Wir gehen nochmal in die Gruppe H in Trier, Norwegen. Wie gesagt, ist dort mit dabei Angola und Südkorea und dann Kasachstan, der krasse Außenseiter. Angola gegen Südkorea. Ich bin mir nicht sicher. Du?
Ich sage erstmal was anderes. Allererster Spieltag, Norwegen gegen Südkorea. Wir wissen aus der Geschichte des Frauenhandballs, wenn Norwegen ein Spiel verliert, immer das erste. Und wenn Südkorea in den letzten Jahren irgendein Spiel gegen eine Top-Mannschaft gewonnen hat, dann immer das erste. Also ich glaube nicht, dass Norwegen einen Punkt abgibt. Aber ich sehe dieses Spiel unter den Prämissen, wir erinnern uns auch noch an Olympia in Paris. Von Südkorea hat man danach gar nichts mehr gesehen. Aber sie haben immerhin im ersten Spiel gegen Deutschland gewonnen mit einem Tor. Das wird spannend, weil die Norweger sind der Favorit, der große Favorit auf alles. Aber sie starten manchmal eben ein bisschen behäbig in ein Turnier. Ansonsten sage ich, normalerweise geht Norwegen da mit 6:0 Punkten und einer Tordifferenz von plus 58 raus. Aber Angola gegen Südkorea ist natürlich, wenn man sich die Spielerinnen und die Taktik anguckt, da treffen Welten aufeinander. Dort die wirklich physisch starken, großen, robusten Angolanerinnen. Auf der anderen Seite diese wieselflinken kleinen Koreanerinnen. Und das kann wirklich ein tolles Spiel werden. Also ich freue mich. Die Leute sagen, ja, was ist das für eine komische Gruppe? Da sage ich, ich freue mich auf jeden Fall auf die Spielweise von Angola und Südkorea. Kasachstan, die sind bekannt. Die haben in der Regel 13 normale Spielerinnen, also normale Größe, aber dann so drei richtig große Rückraumwerferinnen. Aber sind eben international jetzt, ich glaube, zwei von denen spielen nur außerhalb von Kasachstan. Aber wie gesagt, ich freue mich total auf Angola und Südkorea. Und vielleicht noch die nächste kleine Geschichte aus Trier 2017. Damals war Morten Zubak, der Trainer von Angola, und sie hatten Training in der Halle und draußen begann es richtig heftig zu schneien. Und dann hat er das Training nämlich abgebrochen und hat den Spielerinnen ihre erste Schneeballschlacht ihres Lebens ermöglicht. Und die hatten einen Heidenspaß dabei. Also mal schauen, wie das Wetter dieses Jahr Ende November in Trier ist. Vielleicht gibt es nochmal eine Schneeballschlacht der Angolanerinnen.
Hast du jetzt eigentlich bei deinem kurzen Monolog gesagt, wer da Zweiter wird in der Gruppe?
Zweiter wird Südkorea.
Okay, ich bin mir da nicht so sicher. Angola ist keine schlechte Mannschaft.
Ja, weil sie das Auftaktspiel gegen Norwegen gewinnen und am Schluss die bessere Tordifferenz im Vergleich zu Angola haben.
Na gut, ich nehme das jetzt mal so auf und möchte, bevor wir dann gleich zur deutschen Mannschaft kommen, noch ein paar Personalien nicht vermelden, aber es ist durchaus interessant. Erstmal haben Lois Abbing und Estavana Pohlmann ihren Rücktritt nach dem Turnier aus der niederländischen Nationalmannschaft bekannt gegeben und es ist sehr wahrscheinlich, dass sogar beide am Saisonende ihre aktive Karriere beenden und ich bin mal sehr gespannt, was sie für einen Abschied bekommen von ihrer Mannschaft, mit ihrer Mannschaft und für ihre Mannschaft auch, kann man ja durchaus auch so formulieren. Und Johanna Bunzen, die in Ludwigsburg eine Saison gespielt hat im Tor, wechselt im Sommer von Metz nach Odense. Thale Ruschfeld-Dehler wechselt von Odense nach Győr. Anna Vjakireva wechselt von Brest nach Odense. Silje Solberg aktuell ohne Verein nach der Pleite der Vipers und dann jetzt nochmal schwanger gewesen, wechselt im Sommer nach Esbjerg, wo ihre Schwester ja auch spielt. Und Anne Christensen, die Torhüterin, die aktuell noch bei Esbjerg spielt, wechselt zum FTC. Da sind schon ein paar große Namen, die sich für einen neuen Verein entschieden haben.
Ja, auf jeden Fall. Gerade wieder sehr spannend. Das ist irgendwie so das Jahr der Torhüter, Rochaden. Hatten wir bei den Männern ja auch. Wurde ja angestoßen durch Gonzalo Pérez de Vargas nach Kiel. Und jetzt dreht sich dieser Top-Torhüter-Zirkel immer weiter. Und bei den Frauen auch. Also wenn man die letzte EM sieht, Anna Christensen hatten vorher nicht so viele auf dem Schirm, weil eigentlich ja Sandra Toft und Althea Reinhardt die ersten beiden im Tor von Dänemark sind. Überragendes Turnier, vor allem ein überragendes Halbfinale gegen Frankreich gespielt. Ja, also sie ist ganz stark und dann, wenn man sieht, wie die Rochade dann weitergeht, ist ja klar, also kein Verein will drei Superstars zwischen den Pfosten haben, aber das ist wirklich interessant, auch gerade mit Odense die Verstärkung, aber auch ein FTC, das wird die Mannschaft nochmal nach vorne bringen.
Davon gehe ich aus. Und wir wissen übrigens ja, bei Odense mit dabei ist im Hintergrund, also ich weiß nicht, ob im Hintergrund ist Red Bull. Und ich möchte es mal so ausdrücken, ein bisschen was an Kleingeld soll dieses Unternehmen übrig haben. Aber das soll jetzt nicht mehr unser Thema sein. Wir sprechen jetzt über die deutsche Mannschaft und erstmal über die deutsche Vorrundengruppe in Stuttgart mit Serbien, mit Uruguay und mit Island. Also bunt gemischt, das ist durchaus interessant. Unterschiedliche Spielstile und natürlich auch unterschiedliche Qualität. Und zunächst mal zu den Gruppengegnern. Was sagst du denn dazu?
Ja, eigentlich müsste die deutsche Mannschaft, das heißt eigentlich, sie müsste alle drei Spiele gewinnen. Sie sind für mich in allen drei Spielen Favorit. Natürlich der größte Favorit komplett gegen die Underdogs aus Uruguay. Ist auch das erste Mal, dass die deutsche Mannschaft gegen die spielt. Die freuen sich wieder dabei zu sein bei einer WM, aber ich glaube nicht, dass sie eine Chance haben, auch nur einen Punkt in dieser Gruppe dann zu erringen. Ich denke, das Schwerste ist Auftaktspiel gegen Island, weil erstes Spiel hast du immer einen gewissen Druck. Du weißt nicht so ganz, wie sind die Isländer drauf. Die haben jetzt auch ein bisschen Verletzungssorgen. Bei der EM im vergangenen Jahr wurden sie deutlich geschlagen. Und es gab bisher nur eine Niederlage gegen Island, die war eine sehr prägende allerdings bei der WM 2011. Da hat man durch diese Niederlage nachher die Hauptrunde verpasst und musste in den President gehen. Und ansonsten sehe ich die deutsche Mannschaft da auch gegen die Isländerinnen favorisiert. Bei Serbien ist Draganic wieder mit dabei, eine Kreisläuferin, die eigentlich schon aufgehört hatte. Andrea Lekic, die sie erst zur WM geworfen hatte in den Playoffs gegen Slowenien, ist jetzt offiziell nur noch Teammanagerin, aber sie ist natürlich bei der Mannschaft dabei. Die Serbien haben einige gute Rückraumspielerinnen, aber sie sind eben nicht so besetzt wie vor 10-12 Jahren, als sie ja 2013 auch im WM-Finale in ihrer Heimat in Belgrad standen gegen Brasilien. Also man hat das Spiel ja auch gesehen vor 2 Jahren bei der WM. Also auch gegen Serbien ist Deutschland der Favorit, wobei von der Spielstärke her die Serbien physisch die bessere Mannschaft sind und Island ist eben die mehr auf Konterspiel und auch auf individuelle Klasse, gerade bei Gegenstößen und zweiter Welle ist. Aber ich sage ganz ehrlich, mit dem Heimpublikum in Stuttgart im Rücken müssten das 6 Punkte werden.
Ich bitte übrigens zu entschuldigen, wenn Björn an der einen oder anderen Stelle ein bisschen abgehakt ist. Da fehlen manchmal so Wortfetzen, auch so Silben. Ich lasse das jetzt dann einfach mal drin oder versuche das dann technisch noch irgendwie anders zu lösen, hinterher beim Schnitt. Aber ihr wisst ja ganz genau, was Björn sagen möchte. Also ich denke, das ist überhaupt gar kein Thema. Meine Meinung zu dieser Vorrundengruppe ist, Ich würde mir eigentlich wünschen, auch für das Selbstvertrauen, also gegen Uruguay wird es einen extrem hohen Sieg geben, dass man als deutsche Mannschaft jedes Spiel mit 10 Toren Unterschied gewinnt. Island hat, du hast es gerade angedeutet, auch Verletzungssorgen und das ist keine Mannschaft, die eine überragend hohe Qualität hat. Das kommt auch dazu und man spielt eben ja auch vor eigenem Publikum. Da wünsche ich mir, dass man über diesen Gegner vielleicht auch dann ja so ab der 40. spätestens mal hinwegfegt und einen wirklich klaren Sieg landet, um das entsprechende Selbstvertrauen auch mit in das zweite Spiel zu nehmen gegen Uruguay dann am 28. November und dann am 30., also für die deutschen Frauen geht es am Mittwoch los, am 26. November, dann gegen Serbien am 30. November dann auch nochmal richtig einen raushaut, denn in der Hauptrunde wartet dann ja ein bisschen mehr Qualität und ich gehe ganz fest davon aus, 6:0 Punkte und auch überzeugenden Handball. Das ist mir wichtig. Glaubst du denn, und das haben wir ja in den beiden Testspielen gegen die Schweiz ja gesehen, für alle, die es noch nicht mitbekommen haben, es gab am vergangenen Donnerstag ein 35-17 Erfolg in St. Gallen. Da stand es zur Pause 13-12, hat mir überhaupt nicht gefallen. Und dann in der zweiten Hälfte hat die deutsche Mannschaft furios gespielt mit einer überragenden Deckungsleistung und nur 5 Gegentreffern. Das war natürlich phänomenal. Und dann gab es jetzt am Samstag nochmal einen 35-32 Erfolg in Göppingen gegen den gleichen Gegner. Da muss ich sagen, finde ich 32 Gegentore gegen die Schweiz ein bisschen zu viel. Es wurde viel getestet. Markus Gaugisch hat auch gesagt, er braucht die Breite dann im Verlaufe des Turniers. Meine Frage ist aber jetzt an dich als Experten. Braucht er diese Breite, damit er dann in den ganz wichtigen Spielen eine ausgeruhte Spitze hat? Oder braucht er die Breite dann auch in den ganz entscheidenden Spielen? Und das entscheidende Spiel wird wahrscheinlich das Viertelfinale sein und kein anderes.
Fangen wir ganz hinten an. Das Viertelfinale, der 9. Dezember, ist genau der Punkt, wo am Ende entschieden wird, war das Turnier ein Erfolg oder nicht. Weil wenn du dieses Spiel gewinnst und dann zum ersten Mal seit 2007 im Halbfinale einer Weltmeisterschaft stehst, hast du dein Ziel erreicht und dann kannst du vielleicht sogar von einer Medaille träumen. Die Chancen stehen dann 75%. Aber nochmal auf deine Frage zurückzukommen. Ich glaube, er braucht die Breite auch, um während den Spielen der Spitze die Entlastung zu geben. Also es wird also nicht sein, er wird gegen Uruguay natürlich ein paar Stammspielerinnen schonen, aber ich glaube, er will alle Spielerinnen auch im Flow halten. Es ist also nicht so, dass es da Spielerinnen geben wird, die nur eine Minute dann spielen werden, sondern er wird von Beginn an auf diese Breite setzen, damit eben alle erstens mal ins Turnier gut reinkommen und zweitens die wichtigen Spielerinnen wie eine Emily Vogel, eine Xenia Smietz, eine Nike Kühne, eine Nina Engel, eine Alina Kreisels, dann vielleicht auch eine Annika Lott im Turnier dann auch wirklich auf Vollbesitz ihrer Kräfte dann spielen können. Und dazu kann es eben nicht sein, dass du sie dann ganze Spiele pausieren lässt, sondern du gibst ihnen in den Spielen ihre Pausen. Also, dass es dort auch viele Wechsel geben wird, das glaube ich jetzt schon. Es ist jetzt nicht so, dass man einfach sagen kann, okay, in den Vorrundenspielen spielt Team 1B und in der Hauptrunde spielt Team 1A, weil dann ist Team 1A nicht im Turnier drin. Also ich gehe davon aus, die Stamm 6, die Stamm 7 wird immer beginnen. Und man hat ja gerade im Rückraum unglaublich viele Optionen dieses Mal. Und dann wird aber permanent rotiert werden. So glaube ich zumindest für den Rückraum. Kreis und Außen natürlich ein bisschen anders. Da sind nicht so viele Alternativen da. Aber im Rückraum wird es sehr viele Wechsel geben. Das hat man jetzt auch gegen die Schweiz gesehen. Mal eine Mareike Thomayer auf der Mitte, dann eine Alina Kreisels. In der Hinterhand natürlich noch Annika Lott. Rechter Rückraum hat man 3 komplett unterschiedliche Spielertypen. Mit Julia Meithoff, mit Viola Leuchter und mit Nina Engel. Also da ist man ganz variabel aufgestellt. Und im linken Rückraum, da zähle ich auch immer noch Xenia Smietz dazu, die ja ab und zu auch noch im Rückraum und nicht nur in der Defensive spielt, hat man eben auch mit Emily Vogel und mit Nike Kühne 2 Spielerinnen, die ganz unterschiedliche Taktiken dann auch spielen können.
Markus Gaugisch hat das ja zuletzt probiert mit 4 Rückraumspielerinnen. Auch schon im Frühjahr gegen Dänemark hat er das getestet. Ich bin da nicht so von begeistert, weil ich glaube, dass das in einer Nationalmannschaft schwer ist. Du hast nicht so viele Einheiten. Das wurde viel trainiert und viel ausprobiert in den Spielen. Gar keine Frage. Aber da so richtig reinzufinden und wenn dann die Spielerinnen auch sagen, dass das schwer ist, weil man das eben täglich im Verein nicht so übt, boah, das ist Risiko. Das ist wirklich Risiko. Also ich meine, er versucht es. Ne? Also er versucht, Möglichkeiten zu kreieren, dann eventuell in einem Viertelfinale gegen einen vielleicht auf dem Papier überlegenen Gegner zu sagen, okay, ich habe hier Möglichkeiten, meine Mannschaft so spielen zu lassen, dass es den Gegner überrascht, dass wir unsere Stärken ausspielen können. Aber es ist nicht so richtig erprobt. Da tue ich mich schwer mit.
Ich sehe es ein bisschen anders. Ich sehe es, du machst das ja nicht über 60 Minuten. Du machst das ja mal konzentriert über 5, 7, 8 Minuten und auch nicht am Stück vielleicht. Und da hast du jetzt eben in der Vorrunde die Möglichkeit, das gegen Island, Uruguay und Serbien auch mal unter Wettkampfbedingungen nochmal zu testen. Funktioniert das schon? Sind wir so weit, dass wir das machen können? Sie haben es versucht, ein paar Mal. Es hat einige Male funktioniert, es hat einige Male nicht funktioniert. Es ist eben eine ganz klare Sache der Abstimmung unter diesen 4 Spielerinnen dann und auch wer wo auf welche Stelle der Abwehr den Druck eben macht. Und das, denke ich, das kann man in der Vorrunde, kann man das gerne mal einsetzen. Und wenn man sieht, es funktioniert nicht, dann muss man sie eben weglassen. Dann spielt man eben den klassischen Stiefel mit einer Kreisläuferin. Aber wenn man sieht, dass man damit aus einer Abwehr auseinanderhebeln kann, ist das gerade gegen eine Mannschaft, wie wir in der Hauptrunde dann mit Montenegro haben, die sehr abwehrstark und physisch stark ist, vielleicht ein Mittel. Und auch die Spanierinnen sind bekannt für ihre gute Verteidigung. Also, dass man dann sich überlegt, vielleicht ist das gegen so eine Mannschaft die probate Aktion. Aber man muss es eben vorher in der Vorrunde auch mal auf dem Feld gezeigt haben.
Übrigens, ihr habt es längst gemerkt, die Tonprobleme bei Björn, die haben sich ja aus dem Staub gemacht. Also da sage ich natürlich nicht nein, das macht es für mich hinterher in der Bearbeitung ein bisschen einfacher. Spanien, Montenegro und die Färöer, die werden aus der Gruppe D kommen, Austria, da haben wir ja vorhin schon drüber gesprochen, und dann die deutsche Hauptrundengruppe bilden. Wir haben jetzt gerade auch relativ deutlich gemacht, dass wir davon ausgehen, dass Deutschland verlustpunktfrei in diese Hauptrunde einzieht. Was erwartest du von der deutschen Mannschaft gegen Spanien und Montenegro? Gegen die Färöer muss es ein klarer Sieg sein, da müssen wir nicht drüber sprechen. Aber gegen Spanien und Montenegro ist man auch der Favorit. Also das kann man nicht wegdiskutieren.
Nein, man ist zu Hause gegen diese beiden Mannschaften auf jeden Fall der Favorit. Die Spanierinnen befinden sich im Neuaufbau, hatten wir auch schon mal kurz drüber geredet. Und da denke ich auch mal, die haben mit Ambrosch Martin natürlich einen tollen Trainer, aber der kann auch nicht zaubern. Sie werden darauf ausgehen, was sie immer die Spanier stark gemacht haben, mit einer ganz starken Defensive, vielleicht ab und zu mal nach 5-1, dass sie so eine Staubsaugerin vor der Abwehr haben, die eben viele Bälle abfangen soll, eine gute Torhüterleistung und dann vorne teilweise zweite Welle, aber sie können eben auch gut aus dem Positionsangriff spielen. Bei Montenegro sind natürlich ganz viele Stars weg und deswegen, ich weiß es nicht, also die meisten Spielerinnen sind ja, oder viele der Spielerinnen bei Budućnost Podgorica, und die sind momentan nicht unbedingt das Maß aller Dinge in der Frauen-Champions League, um das mal vorsichtig zu sagen. Ich sehe, da ist die neue Generation, kommt noch nicht an die Leistungen ran, die die vorherige oder vorvorherige da erzielt hat, mit Radicevic, mit Popovic und mit anderen wirklich erfahrenen Spielerinnen. Also da sehe ich die Deutschen vorne. Man hat sie auch schon bei der Olympia-Qualifikation in Neu-Ulm gesehen, dass man sie schlagen kann. Und vor heimischer Kulisse mit dann möglicherweise bis zu 10.000 Fans im Rücken sollte man, das ist meine Vorhersage, auch alle 3 Hauptrundenspiele gewinnen.
Ich würde mich auch wundern, wenn es anders kommt. Ich hoffe, dass die Mannschaft damit mit dem Gedanken auch reingeht, dass sie diese Spiele gewinnen werden. Eine, ich sage mal, nicht überhebliche Form von Arroganz. Also ein klein bisschen Arroganz muss man vielleicht auch haben, um ganz nach oben zu kommen. Ein sehr, sehr gesundes Selbstvertrauen, aber keine Überheblichkeit. Ist das der richtige Ansatzpunkt in dieser Hauptrunde?
Ja, auf jeden Fall. Also Arroganz hat diese Mannschaft eigentlich sowieso noch nie an den Tag gelegt. Manchmal wünscht man sich sogar noch ein bisschen mehr Selbstvertrauen und dass sie wirklich auch in die Spiele reingeht und sagt, komm, heute wollen wir richtig Spaß haben und ein tolles Ergebnis. Also nicht, dass wir nach, wenn wir 5 führen, sagen, wir schaukeln das jetzt locker nach Hause, sondern die Fans dann auch mitnehmen und sich selber auch nochmal einen Schub geben. Und ich würde es mal ein gesundes Selbstbewusstsein nennen. Die Einstellung ist eben so, das habe ich mit einigen Spielerinnen geredet nach der Partie in Göppingen. Die Einstellung ist sehr gut. Sie haben alle, wie Emily Vogel sagte, sie haben den Vibe, sie haben den Groove, sie haben das Feuer. Und die Sache ist, man hat jetzt so lange, quasi seit den ersten Spielen des Jahres in Trier im März, ging es immer nur um diesen Eröffnungsspiel und das Viertelfinale zu erreichen. Und jetzt sind alle mal richtig froh, dass sie auch spielen können. Also es wurde viel getestet. Es gab ja quasi im ganzen Jahr nur 2 Pflichtspiele. Und das waren die beiden EM-Quali-Spiele gegen Nordmazedonien und Belgien, die wenig aussagekräftig waren. Und ansonsten hatte man ja wirklich nur Tests. Und jetzt sind die mal nicht alle froh, dass es jetzt endlich um diese WM-Punkte geht. Und deswegen, ich denke, sie gehen mit einem gesunden Selbstbewusstsein und auch einer guten Form in dieses Turnier rein.
Wenn jemand informiert ist, dann ist es natürlich Björn Paatzen, der uns jetzt sagt, wer im Viertelfinale warten könnte und wie es gegen diese Gegner dann aussehen könnte. Es sind ja durchaus ja, relativ gute Kaliber.
Also sagen wir es mal so, wenn wir unsere oder wir, die deutsche Mannschaft, uns die Hauptrundengruppe gewinnen, dann sollten wir nicht auf Norwegen treffen, weil ich denke, Norwegen ist eine Parallelgruppe, der große Favorit, also Olympiasieger, Europameister, Vizeweltmeister. Und ich glaube nicht, dass sie unbedingt in Deutschland gegen Deutschland spielen wollen. Also, dass sie absichtlich ein Spiel verlieren, um dann möglicherweise nicht auf Montenegro oder wen auch immer zu treffen oder Spanien. Also, ich gehe davon aus, Deutschland und Norwegen gewinnen die beiden Hauptrundengruppen und dann trifft die deutsche Mannschaft auf den zweiten der anderen Hauptrundengruppe. Viele sagen Schweden, ich sage auch Brasilien hat eine Chance. Also das ist ein Duell in der Vorrunde schon, Schweden gegen Brasilien. Wer das gewinnt, hat gute Chancen aufs Viertelfinale. Und ich sage ganz ehrlich, gegen Schweden hat die deutsche Mannschaft in den letzten Jahren so viele entscheidende Spiele verloren und auch ziemlich drastisch teilweise, dass man, ich erinnere an Olympia, an die letzte Weltmeisterschaft, da quasi in einer Viertelstunde das Spiel schon verloren hatte, weil man mit 8-9 Toren hinten lag. Und genau das ist jetzt eigentlich der Gegner, wo man sagt, zu Hause gegen Schweden diese ganzen Partien jetzt mal mit einer tollen Leistung vergessen machen. Gegen Brasilien haben sie zu Hause schon verloren in der Olympia-Vorbereitung. Sie haben auch gegen Schweden letztes Jahr in der Vorbereitung verloren und gewonnen. Also ich sage es einmal so, die einfachste Möglichkeit, wenn man die drei Mannschaften sieht, wäre Brasilien. Danach käme Schweden und gegen Norwegen. Da müsste wirklich schon alles zusammenkommen, wenn du diese Mannschaft in einem K.O.-Spiel bei einer Weltmeisterschaft schlagen willst.
Gegen Norwegen müssen wir nicht drüber reden, wäre man krasser Außenseiter, falls da irgendetwas Unvorhersehbares passiert. Man hat gegen Brasilien vor Olympia in Dortmund gegen diesen Gegner eben schon mal verloren in einem Testspiel. Ja, ein paar Tage später gab es dann einen Sieg in Stuttgart. Aber trotzdem, ich glaube, sowas bleibt dann auch ein bisschen im Gedächtnis. Und was diese drei Mannschaften übrigens alle vereint, Kathrine Lunde wird übrigens bei Norwegen ja ihr letztes Turnier spielen. Wir haben dann mit Gabriela Moreski und Renata de Arruda zwei sehr gute Torhüterinnen auch bei Brasilien. De Arruda hat zuletzt hier in Dortmund in der Champions League überragend gehalten. Ich glaube, sie hatte 15 oder 16 Paraden. Und dann haben wir noch Johanna Bunsen bei Schweden. Das sind alles Torhüterinnen. Und das ist mein größtes Bedenken in so einem Viertelfinale, die ihr Tor vernageln können. Weil ich nach wie vor dabei bleibe, dass das größte Problem der deutschen Frauennationalmannschaft der Positionsangriff ist. Und wenn du dann solche Torhüterinnen gegenüberstehen hast, dann wird's halt heikel. Wie siehst du das mit den Torhüterinnen?
Ja, alle Torhüterinnen, die du genannt hast, sind absolute Weltklasse. Man sollte da aber nicht vergessen, dass auch Katharina Filter und Sarah Wachter auch in den vergangenen Wochen sehr starke Leistungen gezeigt haben. Aber ich gebe dir recht, wenn Moreski einen Lauf hat, wenn Bunsen einen Lauf hat, und wenn Lunde, natürlich Lunde ist Lunde, einen Lauf hat, dann wird es schon sehr schwer. Die können auch mal für eine Viertelstunde das Tor komplett zumachen und dann hast du vielleicht einen 06-07 Lauf und dann wird es schwer ranzukommen. Aber genau deswegen ist ja vielleicht dann auch, was den Positionsangriff angesprochen, die Variante mit den vier Rückraumspielerinnen. In so einem Spiel, wenn es vorher gut geklappt hat, eine Variante, um die Abwehr so zu knacken, dass du eben Spielerinnen dann auch in freie Wurfpositionen bekommst oder die Abwehr so auseinanderziehen kannst, dass eben einer durch die Mitte durchgehen kann. Also ich sehe auch im Positionsangriff, so schwach sehe ich ihn nicht, wie du ihn gesagt hast, weil mittlerweile auch Nike Kühne in der Nationalmannschaft ihr Level gefunden hat. Nina Engel war jetzt in den beiden letzten Länderspielen gerade im Positionsangriff nicht so stark wie vorher. Aber ich denke, wir haben im Rückraum da eben gute Optionen. Wichtig wird eben auch sein, dass die Außenspielerinnen nicht bei Gegenstößen, aber im Positionsangriff dann auch mitgenommen werden und auch eine höhere Effektivität haben als in den letzten Turnieren. Da kam von außen eigentlich immer ein bisschen zu wenig.
Ich finde übrigens, dass zuletzt Alexia Hauff nochmal einen Schritt nach vorne gemacht hat und empfinde sie in einer stärkeren Form als Antje Döll. Aber Antje Döll wird natürlich auch gesetzt sein. Sie ist die Kapitänin, hat viel Turniererfahrung und ist in der Defensive ein bisschen besser als Alexia Hauff. Also von daher bin ich sehr gespannt, wie der Bundestrainer das lösen wird. Bevor wir jetzt zu deinen überragenden Prognosen kommen, eine letzte Information, die eben öffentlich geworden ist. Dirk Leun ist nach 18 Jahren nicht mehr der Trainer des Buxtehuder SV. Das ist natürlich eine absolute Kracherinformation. Aber mal gucken, wie sich das dann dort entwickelt. Finde ich übrigens interessant, dass man das jetzt macht in einer Saison, wo eigentlich der Abstieg gar nicht möglich ist. Ja, also gut, wie auch immer, vielleicht sah man sich einfach dazu gezwungen und hatte keine andere Möglichkeit mehr. Lieber Björn, was passiert bei diesem Turnier? Wer ragt heraus? Wer gewinnt die Medaillen? Und wirst du die deutsche Mannschaft, weil du sie ins Halbfinale tippst, mit einem weiteren Fluch belegen?
Ja, das ist der eigentliche Punkt. Eigentlich muss ich sagen, Sie gehen zum President's Cup nach Herzogenbosch, aber das wollen wir ja nicht. Nein, also ich lege mich mal fest. Aus der deutschen Turnierhälfte gehen Norwegen und Deutschland ins Halbfinale. Aus der anderen Turnierhälfte, ich sage jetzt mal Dänemark und die Niederlande, weil Frankreich hat eben einige Spielerinnen, die fehlen. Heißt dann, wir haben ein Überkreuz-Halbfinale, vielleicht gegen die Niederlande oder gegen Dänemark. Kannst du sogar ins Finale kommen. Also ich will nicht die Latte zu hoch legen. Also ich sag mal, Deutschland erreicht das Viertelfinale, gewinnt das gegen Brasilien und zieht ins Halbfinale ein und trifft dort auf Dänemark. Die Goldmedaille geht an Norwegen. Überragende Spielerin wird und bleibt Henny Reister, die Norwegen quasi im Alleingang dorthin führt. Eine tragende Rolle wird Runa de Paula für Brasilien haben. Und die stärkste Torfrau des Turniers ist Hatado Saku.
Ja, da gehe ich, glaube ich, mit. Also das sind natürlich auch Top-Namen. Hatado Saku ist überragend. Welche deutsche Spielerin wird herausragen?
Viola Leuchter, beste Werferin der deutschen Mannschaft.
Okay, das wäre vielleicht gar nicht so schlecht, weil das würde dafür sprechen, dass der Rückraum auch funktioniert und ihre Abschlüsse aus der Distanz zuletzt in Odense hat sie ein bisschen mehr Spielzeit bekommen und hat sich auch schon gesteigert. Björn, ich weiß, du hast den nächsten Termin, deswegen ab dahin vielen Dank, dass du mir zur Verfügung gestanden hast. Und ganz, ganz wichtig natürlich, wenn ihr diesem Format folgen wollt beziehungsweise es unterstützen möchtet, so ist es korrekt, dann tut das sehr, sehr gerne auf patreon.com/kreisab oder schaut in die Shownotes, in die Informationen zu dieser Sendung. Dort findet ihr alles, was ihr benötigt. Und da gibt es einen Link zu PayPal. Folgt uns bei Facebook, bei X, bei YouTube und vor allem auch bei Instagram. Schaut rein und wir hoffen natürlich, dass Deutschland ins Viertelfinale einzieht. Da sind wir uns sehr, sehr sicher. Und dann wird das Spiel von der ARD übertragen. Weitere Spiele würden vom ZDF übertragen werden, sprich dann am Finalwochenende. Ich wünsche euch allen eine gute Frauenweltmeisterschaft im eigenen Land. Nächste Woche gibt es, wie gesagt, eine zeitlose Folge mit Frank Carstens, dem neuen Trainer in Leipzig. Und wer Informationen will aktuell, der kann sehr, sehr gerne der Seite Strikespiller bei Instagram folgen. Da gibt es immer aktuelle Interviews aus der Mixzone. Habt eine gute Woche und bis zur nächsten. Tschüss.